Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem Fabian Fiat Panda von der Fußballjournalisten Rauch. Fabu, wie geht's dir?
Hoi Tobi. Nette Begrüßung. Es geht mir wunderbar. Ich habe ein bisschen Angst um unser technisches Setting, aber das kommt gut. Ich habe heute einen defensiven Matchplan. Ich werde mit Umschaltmomenten arbeiten. Ich weiss nicht, wie du das siehst. Du gehst auch euphorisch ins Spiel, oder?
Nicht euphorisch, aber ein bisschen angriffslustig, natürlich. Und ich habe das Gefühl, du hast nicht nur Angst vor unserem technischen Setup, sondern auch vor mir, weil seit Abpfiff Italien nie mehr gesehen. Ich weiss nicht, in welcher Stadt dass du aktuell bist, nicht im Stadion nicht mehr gesehen. Du versteckst dich vor mir.
Absolut nicht. Ich bin fleissig im Arbeiten, wie du auch. Verstecken, warum sollte ich mich vor dir verstecken? Aber okay, erzähl weiter.
Ja, es hat ja doch, jemand hat sich sehr, sehr weit aus dem Fenster raus geplant, bezüglich Favoritenrolle und Italienspiel und ist am Samstag, also mit beiden Beinen voraus, aus dem Fenster gefallen.
Immer mit den Beinen voraus. Also du bist der Ferrari und ich bin der Fiat Panda. Wenn wir das nachher noch auflösen, oder ist das genau eine Anspielung gewesen? Ja, es ist natürlich so, wenn es ein Fußballspiel wäre, unser Podcast und du eine Mannschaft wärst und ich eine. Ja, was wäre das Resultat? 5-1. Nein, 1 habe ich nicht verdient. 5-0.
Ja, 4-0 geht auch.
4-0 geht
auch. Aber es Dominanz 4-0. Ja, was hast du für Reaktionen bekommen auf dein, ja, fast schon Schweiz-Bashing?
Ja, also gut, versuchen wir sachlich zu bleiben, eben ich. Ich habe natürlich schon vorher, vor dem Spiel, recht viele Reaktionen bekommen. Sehr viele Komplimente, weil es eine muntere Folge war, sehr lustig, sie freuen sich auf die Fortsetzung, so oder so die Leute. Ich glaube, wir haben, ja, es war spannend gewesen, uns zuzulassen, scheint's. viele haben mir recht gegeben, dass die Schweiz gegen Italien niemals in unserem Leben, was auch meine Aussage war, kann Favorit sein. Niemals, niemals, niemals. Stimmt, das habe ich behauptet oder gesagt. Und bei dieser Meinung bleibe ich. Vielleicht kennst du Galileo Galilei, vielleicht sagt er das etwas. Der hat bis zum Schluss behauptet, er sei geschieben. Ich behaupte nach wie vor, die Schweiz kann nicht Favorit sein gegen Italien. Das Spiel hat andere Sprache geredet und du hast in sehr vielen Punkten recht bekommen. Habe ich das gut zusammengefasst.
Ja, bis auf die sehr vielen Punkte. Ich würde sagen, ich habe in allen Belangen recht bekommen, aber ja, sonst gut zusammengefasst. Aber ja, es ist natürlich schon so, ich versuche jetzt auch nicht die ganze Zeit nur auf dem rumzureiten und man darf ja auch mal Fehler machen, auch wenn man langsam wirklich das Gefühl hat, dass das Interschauen dir auch die ein oder andere Sicherung vielleicht ein bisschen ausgelöst hat, aber ich wollte jetzt auch nicht lange auf dem rumreiten. Es ist, wie es ist. Wir haben weiterhin einen Grund, in Deutschland zu sein und die EM zu verfolgen. Die Euphorie ist super. Rund um die Schweiz. Ich bin sehr begeistert und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du jetzt traurig seit dem Samstag, oder?
Also, ich finde schon, dass du die Wellen reiten sollst. Du hast jetzt zweimal gesagt, nicht drauf rumreiten. Doch, du kannst die Wellen sehr gut reiten. Ich akzeptiere auch jeden Spruch. Abgesehen von dem kannst du ja auch ein bisschen erzählen, was du für Reaktionen bekommen hast. Logischerweise bei mir auf sehr vielen Kanälen, Schadenfreude, Genugtuung. Ich werde schon festhalten, ich habe nichts gegen die Schweiz gesagt. Ich bin der Meinung, Italien ist Favorit. Ich glaube, das war die Ausgangslage. Ich habe dich gefragt, ist das dein Ernst? dass du findest, die Schweiz ist Favorit. Ich finde, das kann man kontrovers diskutieren. Natürlich bin ich nicht traurig. Wir kommen nicht zum Spiel. Es war eine super Leistung. Ich bin auch nicht Italien-Fan. Das muss man schon noch unterscheiden. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, die Schweiz kann in einem EM-Achtelfinale gegen Italien nie Favorit sein. Übrigens, sehr viele Menschen, ohne Namen zu nennen, haben mir da auch recht gegeben bezüglich dieser Diskussion. Also, das kann man ja gleichwohl noch festhalten. Oder ist das jetzt, bin ich jetzt ein schlechter Verlierer?
Nein, also eben, wenn du auf die Suche gehst, findest du sicher zwei, drei andere, wo ähnliche Meinungen teilen, immer. Auch der Galileo Galilei hat sicher ein paar gefunden.
Weisst, es ist ja unser Podcast ist ein bisschen ad absurdum geführt worden in der letzten Folge. Ich werde gleich schon noch festhalten, Tobi, zu meiner Verteidigung. Wie gesagt, jetzt kommt der Umschaltmoment. Da habe ich vorbereitet. Ja, wir müssen vorbereiten. In den letzten 73 Podcast-Folgen, habe ich gesagt, ich traue dieser Schweiz etwas zu. Ich finde, da ist etwas um. Und du hast gesagt, du hast alles in Schutt und Asche geredet. Jetzt hast du einmal sein Traue umgekehrt gewesen und du feierst jetzt ab und du wirst abgefeiert. Also, wow, wow, wow. Also, diesen Punkt müssen wir schon noch festhalten. Man könnte jetzt die, niemand wird die Folgen nachhören. So wahnsinnig ist niemand. Aber ich werde es gleich noch schnell festgehalten haben für das Protokoll.
Ja, ich kann aufgrund von, auch da wieder, den gezeigten Leistungen im Herbst und auch aus dem, was man gehört hat rund um die Nationalmannschaft im März, habe ich einfach kein gutes Gefühl gehabt. Aber ich kann mich ja jetzt dem einem anderen ein Bild können machen. Ich bin ja seit dem ersten Tag jetzt in dem Nazi-Camp, seit ist bald Mitte Mai. Oder Ende Mai, ich glaube, am 20. Mai ist es losgegangen. Seitdem bin ich jetzt jeden Tag rund um die Schweizer Nationalmannschaft und bemerkt und sieht und fühlt auch ein bisschen, dass da irgendetwas angewachsen ist, dass da ganz viele Sachen miteinander zusammenstimmen und das hat mich definitiv vor der EM nicht so optimistisch gestimmt. Man muss dir auch recht geben in Sachen Fabian Rieder. Der hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht gegen Italien. Da kommen wir sicher nachher noch dazu, wenn wir die einzelnen Mannschaftsteile ein bisschen durchgehen. Aber auch dort hast du sehr recht gehabt. Und du hast auch recht gehabt, dass der Stergiou niemals spielen wird. Obwohl der Jakin das ja uns erzählt hat, uns eiskalt angeschaut hat. Und dort wiederum habe ich ja schon am Dienstag angekündigt, dass der Dan Endoy auf der Rechtsverteidigerposition wird spielen. Also, ja, ich glaube, bis auf deine Italien-Aussage, wo du dich ein bisschen reingesteigert hast, haben wir doch auch wieder im letzten Podcast sehr, sehr viel Kompetenz gezeigt, muss ich schon zugeben.
Ja, ich bin natürlich der Trinkend jetzt gerade im Moment, ja, auf der ganzen Linie versagt und verloren. Wenn es um die Frage geht, okay, wer Favorit ist, wer besser ist, absolut. Ich sage mir gleich schnell die lustigste Reaktion oder die fieseste Reaktion, die du bekommen hast auf unseren Clash.
Was ich wirklich überrascht gewesen bin, es hat schon viel die üblichen gehabt, eben, also du und das Inter und Italien und du sagst halt einfach ein bisschen geblendet von, eben, du sagst eigentlich so, wie du ja gewissen Journalisten vorwirfst, sie sagen viel zu nahe bei Muri und viel zu grosse Fans. Bist du einfach Fan von dem Inter und kaum siehst du Inter-Spieler in der Aufstellung, bist völlig aus dem Häuschen. aber es ist schon auch, es hat wirklich auch sehr, sehr, sehr bösartige Reaktionen gegeben, die wirklich eigentlich fast schon gefordert haben, dass ich dich austausche. Und zwar im vollen Ernst.
Also, der wäre ich wer? Der wäre ich der, Barella, um im Bild zu bleiben, oder? Oder wer versagt? Ja, irgendein Spieler, der versagt, oder? Austauschen.
Du wärst vielleicht der Jorginho.
Jorginho. Ja, ich habe natürlich einen Nerv getroffen. Es ist ja so, uns ist ja auch vorgeworfen worden, wir haben gescriptet oder es sei abgesprochen gewesen, was natürlich hinten und vorne nicht stimmt. Wir haben uns, oder ich, im Nachhinein kann man sagen, ich habe mich etwas reingesteigert. Mal sein, noch einmal, ich bleibe dabei, für mich ist die Schweiz nicht Favorit gewesen vor dem Spiel, aber es ist ein bisschen so. Oder das mit dem Inter-Mailand, wo ja offenbar viele Leute triggert, ist ja auch ein bisschen eine Rolle. Also, come on, es spielen ja auch ein bisschen damit und Inter-Mailand ist ein Club aus Italien, die Schweiz hat gegen Italien gespielt, es hat ein paar Inter-Spieler dort. Übrigens hat das Paletti ja Inter indirekt vorgeworfen, weil sie so früh Meister geworden haben, sie die Spannung nicht hochgehalten im Training, also eben, vielleicht kommen wir dann auch noch ein bisschen zu den Italos, ich versuche das differenziert anzuschauen. Aber ja, logisch hat es sehr viele Reaktionen gegeben und voilà. Austauschen finde ich jetzt ein bisschen brutal, aber ja.
Ja, komm, aber wir schauen jetzt führen. Oder nein, wir schauen noch nicht führen, wir tun jetzt mal das Spiel analysieren. Hm. Wo bist du eigentlich gewesen?
Da hat auch Schweizer Journalisten gehockt, ausser 20 Minuten. Aber man muss sagen, es war eine grosse Pressetribüne gewesen. Ja. Wirklich eine grosse Presse. Wie findest du eigentlich das Stadion?
Ich finde es eine absolute Katastrophe. Ich hasse das Olympiastadion. Ich hasse es wirklich abgrundtief. Ich finde, Organisation rundherum ist totverschissen. Stadion mit dieser Tartanbahn ist scheisse. Und auch da wieder, jedes Mal, wenn ich dort bin, die Gästefans, also bin schon bei Dortmund geschaut, HSV und jetzt auch bei der Schweiz. Und jedes Mal sind Gästefans eigentlich fast lauter gewesen als die Heimfans und unterbrochen von einfach so einem Loch in der ganzen Tribüne, von dem Spalt, was hat im Stadion. Ich finde das Stadion eine absolute Katastrophe. Das ist wirklich der einzige Grund, wieso dass ich mir nicht wünsche, dass die Schweiz ins Finale käme. Ich will nicht mehr dort hin.
Ja, mir ist auch klar, warum das Finale zu Berlin muss sein. Historische Gründe, Hauptstadt und so weiter. Aber ich bin ganz bei dir. Also, ja, es gibt so viele coole Fußballstadien in Deutschland. Es ist wirklich ein Pain, zu Berlin zu sein. Aber ich habe noch eine gute Stimmung gefunden. Gleichwohl erstaunlich gut. Schon schönes Wetter gsi, ein super Match von Schweiz, also, es hat mich schon mehr aufgeregt, als im Herbst oder im Frühling, es zieht und so. Ich verstehe auch nicht, wieso, dass die Deutschen nicht, mir ist schon klar, es kostet viel Geld und so, aber ein anständiges Nationalstadion endlich herstellen, da gibt's ja auch seit Jahren Pläne. Es ist schon ein bisschen beschämend, eigentlich.
Ja, es ist, also, was ich wirklich auch schade gefunden habe, ich glaube, es wären noch viel mehr Schweizer, nach, zu dem Spiel kommen, wenn es nicht in Berlin gewesen wäre. Weil es hat wirklich keine Flüge mehr gehabt, Züge sind alle voll gewesen. Dann hat es ja auch noch ein riesen Problem gegeben am Flughafen Zürich und mit der Deutschen Bahn. Und ich glaube, wenn jetzt das Spiel wie am nächsten Samstag in Düsseldorf oder Köln oder Frankfurt, München, Stuttgart, dann wären einfach viel vielleicht auch mit dem Auto gekommen oder es hätte noch mehr Zugoptionen gegeben und dann wäre da noch viel mehr los gewesen. Aber ich habe schon gefunden, muss ich vielleicht auch noch schnell sagen, bevor wir dann wirklich zum Spielerischen kommen, also ich habe teilweise das erste Mal wegen Schweizer Nazi-Fans, und vielleicht habe ich das schon mal gesagt, aber ich hoffe nicht, ich habe das erste Mal wegen Schweizer Nazi-Fans richtig Gänsehaut gehabt.
Also wenn, vor dem Spiel oder allgemein?
Nein, während dem Spiel. Während dem Spiel. Jetzt wirklich, irgendwann ist er dann auch wirklich sehr, sehr, sehr leise geworden im Italienblock. Und die Schweizer haben im ganzen Stadion sind sie verteilt gewesen und haben gefeiert. Und wirklich alle. Und überall sind sie gestanden. Und überall sind sie am Gumpen gewesen. Und überall sind sie am Singen gewesen. Ja, es ist, man merkt, ich werde da von Folge zu Folge noch euphorischer. Aber es gibt ja wirklich jetzt auch nicht viel Punkte, um die Euphorie nicht einfach mal geniessen und dass die Momente, wo wir alle paar Jahre vielleicht haben oder in dem Fall vielleicht noch nie gehabt haben, wenn wir so ein grosses Volk, Fußballnation wie Italien dominieren und an die Wand spielen, geniessen wir doch das einfach, die Euphorie und die positiven Vibes und dass wir alle nur über König Fußball reden aktuell.
Ja, es wird ja diskutiert, dass das beste Spiel ever ist gewesen von der Schweizer Nationalmannschaft. So vergleichen, logischerweise schwierig. 1938 hat man irgendwie Grossdeutschland geschlagen. Ist logischerweise niemand dabei gewesen. Das Rumänien-Spiel 94 ist jetzt aus meiner Zeit auch ein bisschen verklärt, 30 Jahre später, aber natürlich niemals die sportliche Bedeutung. Der Sieg gegen Spanien 10, Entschuldigung, in Südafrika, vor 3 Jahren Frankreich. Ich finde, es ist der grösste Sieg. Vielleicht sogar, wo halt einfach, heute, das Fußball hat sich so weiterentwickelt. 1938 ist irgendwie viel weniger Teams gegeben, so eine Weltmeisterschaft und so. Und es ist ja eigentlich das Krasse, mir dünkt, ich habe nach 30 Sekunden den Eindruck gehabt, da ist eine Mannschaft auf dem Feld, die selbstlos ist und die Fußball spielt und eine, die Angst hat. Und das hat mich am meisten beeindruckt, wie die Schweizer von Anfang an parat waren, wie sie auf den Platz kamen. Und ja, es hat einfach eine Mannschaft Fußball gespielt und eine hat nicht wollen Fußball spielen. Und es war von A bis Z ein beschämender Auftritt von Italien und ein unglaublich guter Auftritt von Schweiz.
Das ist der Punkt, den ich noch spannend finde, wenn ich auch mit Leuten rede, die mit den italienischen Experten und Ex-Spielern geredet im Voraus. Und wenn ich jetzt denen geschrieben habe, was sie im Nachhinein denken oder gefragt haben, das ist so ein bisschen die grosse Frage. Ist die Schweiz so gut gewesen oder ist Italien so schlecht gewesen? Was meinst du?
Ich könnte jetzt einfach sagen, beides. Das wäre die einfachste Antwort. Also, die Italiener waren sackschwach gewesen. Das ist mal für sich eine Aussage oder ein Fakt, oder? Sie haben ja, der Jakin hat ja gesagt, als er gesehen hat, gefeiert hat, die haben gewusst, die machen wir kaputt. Er hat natürlich einen Punkt, wo sie sind völlig statisch gewesen, die Aussenverteidiger, Darmian Di Lorenzo, Darmian sowieso nicht viel gegenführen. Sie sind von Anfang an auf dem Platz gewesen, no. Verheben Italo-Style, vielleicht gibt's dann mal ein Könterli, vielleicht Standard-Bastoni-Kopf-Goal. Ich weiss gar nicht, was sie für eine Idee hatten, das Goal zu schiessen. Und die Chiesa hat ein bisschen versucht, ist natürlich auch nicht fit. Der Barella ist überhaupt nicht fit, ist ja schon nach 5 Minuten am Boden gelegen. Also die einzigen 2 Feldspieler, die individuelle Top-Qualität haben, sind auch nicht gut gewesen. Und die Schweiz auf der anderen Seite hat logisch ein Top-Match abgeliefert. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Selbstverständlichkeit, wie sie gespielt haben. Wie sie einfach kombiniert haben. Ich habe geschrieben, die Schweiz hat gespielt wie Brasilien. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, es hat nichts mit meinem Brasilien-Herz zu tun. Aber Brasilianer gehen jedes Länderspiel mit dem Selbstverständnis, wir sind die bessere Mannschaft, die besseren Fußballer, wir shooten zusammen. Die Schweiz hat gespielt wie Brasilien, aber ohne den Doof-Firlefanz oder von den Brasilianern. Das heisst, sie haben eigentlich 2-3 Elemente miteinander verbunden. Dominant sein, aber sachlich Fußball spielen, stark in den Umschaltmomenten. Und zum Teil hat die ja wirklich minutenlang fast den Bach gehabt und jeder auf dem Feld, also der Ebischer links, ist ja kein typischer Aussenspieler, der Rieder in der Halbposition vorne. Jeder hat Fußball gespielt, ist ballsicher gewesen. Da ist wirklich etwas zusammengewachsen, was sehr beeindruckend ist. Sie hat gespielt wie ein Favorit.
Ja, und wie ein Club. Das sagen ja viele, oder? Sie sind eingespielt wie ein Club. Nicht wie ein Nationalteam, wo eben ja halt immer ein bisschen etwas anderes, und man sieht es bei den Engländern und bei den Franzosen und so, wie schwierig das auch kann sein. Aber die Schweizer spielen wie ein eingespielter Club, als würden die Wochenende für Wochenende spielen, aktuell. Und sie spielen vor allem wie Bayer Leverkusen. Da kann man jetzt interpretieren, wie man möchte, aber ich finde, sie spielen wirklich wie Bayer Leverkusen.
Ja, ich habe mir noch ein bisschen überlegt, wenn man jetzt Zeit hat, so ein bisschen unsere krassesten, um jetzt bei unserem Podcast zu bleiben, unsere krassesten Aussagen vom letzten Herbst zusammenzuschneiden. Also deine und meine. Und quasi gegenüberschneiden, wie sie jetzt gespielt haben. Also das ist ja schon, klar, es ist Fußball, und Fußball ist dermassen gross. Das siehst du ja an der Einschaltquote, jetzt so wieder überall. Aber wie das in so schneller Zeit können passieren, und die Entwicklung von dieser Mannschaft auch, und wie sich alles zusammenfügt, jede Entscheidung in jedem Spiel, die ja durchaus kontrovers war, wo man durchaus hätte aus mutig bezeichnen können, die hätte in die Hose gehen können, vom Trainerstab, vom Scouting-Team, ist aufgegangen. Also, es ist wirklich, eben ein Märli, der Ausdruck Märli wertet ab, wo es ist kein Märli. Es ist vielleicht gleichwohl eine Konsequenz. Die Spieler sind seit Jahren zusammen, die Spieler haben seit Jahren Ansprüche. Es sind neue Spieler dazugekommen, wo man nicht erwartet hat. Ich meine, Fabian Rieder, ja, sorry für den Running Gag, es ist schon wie ein Inter Mailand, aber ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht mitgenommen, muss ich zugeben, nach dieser Saison. Und jetzt ist er auf einmal da, und für mich fast der Beste gegen Italien, der Ebischer links. Wenn du mir das im Match gesagt hättest, gesagt, ja, vergiss es, so ein Blödsinn. Der Ndoye spielt eine super EM, auch nie mehr so können erwarten. Also, es passt einfach jetzt alles zusammen, und ja, es ist unglaublich schön zu sehen, wie sich die Mannschaft entwickelt hat.
Also ich finde, der Ebischer, ja, ist die Überraschung vom Turnier vielleicht, neben dem Dan. Aber Fabian Rieder ist natürlich niemals der beste Spieler auf dem Platz, der überraschendste vielleicht. Aber vielleicht können wir ja nachher wirklich schnell BOP durch die Mannschaft durch. Was ich einfach auch gefunden habe, und der Granit hat das ja gestern ein bisschen bestätigt gegenüber den Medien, ich glaube, wir haben alle Recht gehabt, auf dieser Mannschaft und auch auf dem Trainerteam rumzuhacken im letzten Herbst. Weil die EM und sie selber zeigen uns jetzt, dass es nicht viel gebraucht hat, dass die eigentlich viel besser spielen können. Und das ist ja das Problem gewesen, oder? Die haben ja nicht verloren gegen Belarus, oder sie haben ja nicht verloren gegen Andorra, sondern sie haben einfach grottenschlecht gespielt. Und wir haben ja gewusst, dass wir haben ja die Spieler Woche für Woche zum Teil gesehen und wissen ja, was für ein Potenzial in dieser Mannschaft ist und wie dominant die eigentlich könnten auftreten gegen so Gegner. Und haben das extrem kritisiert und ich finde auch weiterhin zu Recht kritisiert. Und der Granit hat ja selber gesagt, sie hätten als Mannschaft gemerkt, so wie es im Herbst ist, so lange es nicht. So kommen wir nie an der EM. Und dann sind ja auch kleine Schräubli gemacht worden, neue Formation, Vielleicht haben sie auch mannschaftsintern neue Ziele gesetzt, neue Motivationssachen probiert, Absprachen. Der Muri hat sich komplett auf den Granit eingelassen. Also ich glaube, der Granit hat all das, was er immer hat wollen, das Vertrauen, das Mitspracherecht, das involviert sein, der kommt das alles über. Und es hat Veränderungen gegeben im Trainerstaff, wo jemand Neues dazugekommen ist. Und all die Schräubli, die geschraubt worden sind, sind jetzt das Ergebnis, dass wir nicht nur so ein Achtelfinal-Märli haben wie vor 3 Jahren, wo jetzt alle eigentlich schon glücklich sind, sondern in der Schweiz träumt man jetzt von etwas ganz Grossem. Und so wie die Spieler gefeiert haben nach dem Spiel, die haben schon, man merkt, Selbstvertrauen und Ambition, dass das also noch lange nicht vorbei ist jetzt. Oder dass jetzt nicht wie vor 3 Jahren, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist so endlich mal das historische Achtelfinal überwältigt, jetzt kommt nur noch Kür, sondern Kür ist nicht zwingend das Viertelfinal.
Das ist echt das, was mir am meisten aufgefallen ist, das habe ich auch geschrieben, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, weißt du, es hat mich fasziniert, wie, klar, die Leistung überragend, aber wie sie gefeiert haben, in Anführungszeichen gefeiert, so, schon fast routiniert, schon fast Pflichtsieg, eben, Brasilien schlägt Paraguay 2-0. So ein bisschen, wir wollen mehr, wir haben noch nichts erreicht, es geht weiter und, schlussendlich ist jeder, der im Viertelfinal von einem Turnier steht, ein Titelkandidat. Das ist ja jetzt das Wort, das überall rumgeht. Ist die Schweiz ein Titelkandidat? Mehr als ein Game-Favorit. Schlussendlich, es können 8 Teams Europameister werden, wenn du im Viertelfinal stehst. Und die Schweiz hat eine Mannschaft, und jetzt gehe ich wieder eine Woche zurück, wenn jetzt rein vom Potenzial von diesen Spielern, ist die Schweiz ja kein Top-5-Team in Europa. Also, jetzt, abgesehen vom Marktwert, sonst. Aber, es ist eben mehr als nur die Summe der Einzelspieler, die Schweizer Team. Ich glaube, das, was du gesagt hast, die haben sicher viel Gespräche geführt, sie haben sich zusammengerauft. Viele Spieler kommen aus einer super Saison, Sommer, Akanji, Bologna spielen Granit. Das sind alles Faktoren, die drin spielen. Aber der wichtigste Punkt hast du gesagt. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass sich alle wie zusammengenommen haben und die persönlichen Animositäten, wenn nicht ausdiskutiert, was ja auch passiert ist, der zur Seite geschoben und einfach Fokus auf das Turnier. Und weißt, das Krasse ist ja, das vielleicht noch der Punkt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es hat x Spieler in diesem Kader, die Leistungsträger waren oder Hoffnungsträger waren, wie der Elvedi, der Zakaria, der Amdouni, der Okafor, der Scheck, wo noch gar keine grosse Rolle spielen. Du hast einen Embolo, wo ja gar nicht in Topform kann sein. Also, du hast ja eigentlich sogar noch die Punkte. Du hast ein breites Kader, du hast Spieler, die noch besser sein können. Also, es ist wirklich faszinierend.
Sehr. Übrigens, vielleicht noch zum das letzte Mal das Thema ansprechen. Mir ist ein Podcast zugeschickt worden vom Gary Lineker, Michael Richards und Alan Shearer. Und alle 3 von denen haben gesagt, Schweizer Favorit gegen Italien.
The rest is football, gell, du bist da. Podcast. Ja. The rest in peace in England. Also, das sagt man doch, ist die Schweiz Favorit gegen England?
Schwierige Antwort. Nein, schwierige Frage. Zeigt die Leistungen, aufgrund von der Teamleistung, aufgrund von der Unberechenbarkeit, wo die Schweiz an den Tag legt, 4 Spiele, 4 verschiedene Gesichter, 4 verschiedene Gameplan, 4 verschiedene Einstellungen, 4 verschiedene Startformationen. Ist es wirklich absolut im realistisch, dass die Schweiz gönnt? Aber man muss da, und da habe ich vielleicht ich habe vielleicht vor einer Woche nicht so einen Italien-Brille gehabt, weil mich die Serie A ja bekanntlich mäßig interessiert, aber dort spielen schon Weltspieler bei England und gerade mehrere. Und wenn die das natürlich jetzt ein bisschen anbringen, dass die doch ein bisschen in den Turniermodus kommen, dass das Last-Minute-Slowakei-Goal irgendwie einen Ruck durch die Mannschaft gibt, dass man so ein bisschen jetzt den Engländer zeigt, jetzt erst recht, wo ja alle zweifeln an dem Team, dann kann natürlich etwas passieren, aber eigentlich, wenn du jetzt die beiden Achtelfinale angeschaut hast in den letzten 2 Tagen, eigentlich muss das Schweizer Spiel gewinnen am Samstag.
Ja, ich kann jetzt sagen, niemals in meinem Leben ist die Schweiz im EM-Viertelfinale Favorit gegen England. Das ist eigentlich meine Meinung. Aber es ist wirklich ähnliche Ausgangslage wie vor einer Woche. Mit dem Unterschied, wie du richtig gesagt hast, die Engländer haben natürlich viel höhere individuelle Qualität im Team. Sie haben aber einen Trainer, der fürchterlichen Fußball spielen lässt. Oh, sie haben weite Italiener übrigens auch gegen Kroatien. Ja, jetzt kann man jetzt sagen, das Last Minute Goal hat Energie freigesetzt und so weiter. Aber ich meine, die Premier League, die ja hier jetzt, als beste Liga bezeichnet ist, so wie jetzt Serie A, die sind fast gegen Slowakei raus. Also, es wäre nicht mal unverdient gewesen. Ich meine, Slowakei hat sogar noch Chancen gehabt um 2-0. Also, niemand hätte etwas können sagen, wenn sie ausgeschieden wären. Und der Bellingham macht ein riesen Goal. Der Kane, ja, es ist extrem unglücklich in Niederlage gewesen für die Slowakei. Ich glaube nicht, dass das jetzt unglaubliche Energie freisetzt bei den Engländern. Und gleich, ich bleibe auch hier dabei. Also, England muss Favorit sein in einem EM-Viertelfinale gegen die Schweiz, wo eben die individuelle Qualität dann gleich noch höher ist als die der Italiener. Einverstanden?
Ja, deutlich höher.
Ja.
Also, ich hätte jetzt Italien, wenn jetzt Italien weitergekommen wäre gegen die Schweiz und jetzt Italien-England wäre, ich würde sagen, Italien ist eigentlich chancenlos. Also, das ist wirklich nochmal, also, ich hoffe, da gibst du mir ein bisschen recht mit Bellinghams und Keynes und Palmer, wo ja nicht mehr spielt, und Saka, und was da alles in dem Team ist, das ist eigentlich, also, ich glaube, viele haben ja vor dem Turnier gesagt, Frankreich, England sind so die zwei grossen Favoriten. Jetzt im Turnierverlauf ja vielleicht definitiv noch Spanien dazukommen. Aber, ja, ich bin mega gespannt auf das Spiel, weil eigentlich eben die Slowaken haben das super gemacht. Die Slowaken können das Spiel gewinnen. Übrigens habe ich auf die Slowaken Geld gewettet und nicht gerade wenig. Ich hätte wirklich richtig Geld verdient, wenn dort zwei Minuten vor Schluss nicht so das Goal passiert wäre. Du als leidenschaftlicher Wetter. Ja, ist ein bisschen schade gewesen, aber, was mich in, also, die englischen Fans, von denen halte ich jetzt nicht wahnsinnig viel. Und da hat es ja auch schon Videos, wie die in Gelsenkirchen schon vor Abpfiff gegangen sind und abgeflucht haben und so. Auf die freue ich mich jetzt nicht so wahnsinnig am Samstag, muss ich ehrlich sein.
Ja und nein. Ich weiss genau, was du meinst. Auf der anderen Seite sind sie halt schon, ja, es ist einfach viel Leidenschaft dabei und sie verfolgen ihr Nationalteam überall in Zehntausenden von Leuten. Aber weißt du, das Momentum und die Tagesform ist extrem entscheidend in so Turnier. Und die gleiche italienische Mannschaft, also vor 3 Jahren im EM-Finale ist ja Italien auch individuell schlechter besetzt als England. Das ist immer nur ein Faktor. Die Schweiz beweist, dass du mit einer individuell schlechter besetzten Mannschaft extrem erfolgreich kannst sein. Das ist ja eigentlich auch schön im Fußball. Darum gilt das Argument halt gleich nur halb. Ich meine, wenn man vor dem EM-Finale 21 hat einen Podcast gemacht. Ja, dann haben die Engländer auch schon unglaubliche Mannschaft gehabt. Die Italiener haben weniger individuelle Qualität. Das ist nur bedingt ein Argument, meiner Meinung nach. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, bei den Italienern, es ist mir unerklärlich, die haben gar keine Energie gehabt. Und sie sind wirklich absolut wie eine kleine Mannschaft, Aussenseiterfußball, gehofft auf ein Wunder und selbst die Pfostenschüsse waren ja nicht zwingend gewesen. Also der Schereigen, Pfost oder Scamacca. Das ist alles, das ist nicht mal ein Aufbäumen gekommen. Also, wenn die Schweiz hat
viel. Scamacca wäre, glaube ich, offside gewesen, oder?
Wäre vielleicht sogar noch zurückgepfiffen worden, genau. Wirklich eine kleine Mannschaft. Und vielleicht, der letzte Punkt noch zum Spiel. Ausser du warst noch zu den Schweizer, was noch Spieler rausheben. Der hat ja, der Sebastian Rieder, euer Journalist, hat ja dem Spalletti noch so ein bisschen die Hosen runtergelassen. Wo er gefragt hat, eben, ob man es vergleichen kann. Schweiz, Ferrari, Italien, Fiat, Panda. Ist näher um die Welt, um das Ballett gekommen, sie Giamalei. Er hat ihn gefragt, wie er heisst und von welcher Zeitung und so. Ja, man kann es ein bisschen respektlose Frage nennen. Ich habe es natürlich cool gefunden, wo es eine schöne Metapher ist. Und ich glaube, das Ballett war gar nicht wirklich verrückt gewesen, oder? Wie hast du das interpretiert?
Mal, ich habe gefunden, dass Paletti sehr, sehr hässig war. Und vielleicht auch mit dem Hintergrund, er hat ja so einen Fiat, er hat ja einen Fiat Panda, oder?
Das weiss ich jetzt nicht. Ist das so?
Mal, es gibt sogar die Geschichte, oder? Die Ultras, oder irgendwie in Napoli haben sie ihm doch den Fiat Panda geklaut, wo ein Napoli-Trainer war, in der Meistermannschaft.
Okay.
Aber, Ja, also er hat es wirklich gar nicht lustig gefunden. Verstehe ich aus einem gewissen Punkt auch. Dann wird es so krass auseinandergenommen und weisst, jetzt ist die Mannschaft, wird in Frage gestellt, du als Trainer wirst in Frage gestellt. Und dann kommt irgendein Schweizer und fragt dich nach, ob du ein Fiat Panda gewesen bist gegen den Schweizer Ferrari. Aber, also ich finde schon, so dann beim dritten Mal, what's your name, habe ich dann schon gefunden, es hat ein bisschen einen mafiösen Touch gehabt. So ein bisschen der Pate.
Vor allem der letzte Blick, den er ihm zuwirft, ist so ein bisschen junger Mann, morgen bringen die um die Ecke, so ein bisschen so. Aber lustig ist ja, ich weiß nicht, ob er es geschnallt hat, den Namen, ob er ihn verstanden hat, aber ich meine, im Prinzip, ich glaube, die Reaktion hat er ja bekommen. 20 Minuten so ein bisschen von Rieder vorgeführt, von Rieder gedemütigt, oder? Also, ja, vielleicht ist es nicht ganz so prägnant ein Nachname wie Chaka Rieder, aber es ist ja sehr, es ist ja wirklich eine lustige Szene.
Ja, sehr lustig. Und wirklich, es ist um die Welt gegangen. Also, egal, ob irgendwelche, Malaysia-Zeitungen oder New York Times, es ist überall, ist das Thema gewesen, die Fiat Panda-Frage, der Fiat Panda-Vergleich. Und auch in Italien, dort habe ich dann noch so gedacht, oder fühlen sich jetzt Fans irgendwie angegriffen, hat da, mein Mitarbeiter dann ein bisschen posten, auf allen seinen möglichen Kanälen. Aber es ist dann wirklich eigentlich so gewesen, dass viele Fans sogar noch recht gegeben haben, dass man ja wirklich sich präsentiert hat wie ein Fiat Panda gegen Ferrari. Also eben nichts gegen Leute, die ein Fiat Panda haben, dann vielleicht auch, muss ich dann.
Nein,
Leute. Der Vergleich ist ja klar. Ich möchte gern noch mindestens einen Spieler rausheben, vielleicht auch noch mehr, wenn wir Zeit haben. Aber der Manuel Akanji beeindruckt mich im Fall massiv. Ich weiss nicht, ob du Szenen gesehen hast, ob du hast schreiben auf Abpfiff oder so. Ich glaube, in der 92. Minute, also wirklich so eine Minute vor Abpfiff, habe ich das Gefühl gehabt, sind viele schon ein bisschen halb am Jubel gewesen, zumindest. Und der Akanji hat tobt, weil es ihm zu lang gegangen ist, bis die hinten aus der Verteidigung raus sind. Bis die aufgerückt sind. Wirklich hat seine Mitspieler animiert, umgeschoben, gestikuliert. Ich habe das auch mit dem Valon Berami aus dem EM-Kolumnist besprochen gestern. Also, auch gerade du, wo ja einen Artikel geschrieben hast, man hat ja immer so gefordert von ihm, dass er ein Leader ist, aber irgendwie ist das nicht so, sein Naturell, wollte er vielleicht auch nicht sein. Ist ein stiller Anführer gewesen bis jetzt. Aber, also, die Entwicklung macht mir sehr Freude bei Manu Akanji. Der ist ein richtiger Anführer. Und das I-Pünktli ist dann noch gewesen, wo er nach dem Spiel zu uns kommt und sagt, er will in England, die Mitspieler, die immer die Schweiz klein reden, er will es denen zeigen. Es sei wunderschön, dann die Engländer zu schlagen.
Ja, gibt es nichts mehr viel hinzuzufügen, könnte man jetzt sagen, du hast es super zusammengefasst. Es ist genau so, ich glaube, der Murat Yakin hat es ihm ja auch in Anführungszeichen vorgeworfen oder empfohlen, bring dich ein bisschen mehr ein, bist ein bisschen mehr der Leader, du spielst bei Manchester City. Ich finde, der Punkt, den ich ja auch geschrieben habe, hat schon seine Berechtigung, hört sich jetzt zwei Wochen später ein bisschen blöd an, aber er hat schon nicht immer so performt bei Schweiz oder ist so auftreten, wie man es von einem Verteidiger, zwei besten Club der Welt kann erwarten. Und jetzt hat er den Schritt gemacht, ist für mich der beste EM-Verteidiger. Es ist eine plakative Aussage. Aber gleich, er spielt nahezu fehlerlos, er ist dominant, souverän, spielt übrigens auch sehr gute Spieleröffnung. Das ist ja auch eine Stärke von Schweiz, aber der Rodriguez aus Linksfuss, also der Schär und oder Akanji haben unglaublich gute, präzise Pässe. Treffen meistens die richtige Entscheidung. Im Zweikampf ist er sowieso extrem stark. Er antizipiert gut, entschärft übrigens auch, das ist mir auch aufgefallen, oder? Er entschärft auch viele Situationen schon, wo er sehr clever und intelligent spielt und sich verschiebt. Und ja, er ist wahrscheinlich, gespannt, wie du das siehst, ja, der wichtigste Spieler, fast der wichtigste Spieler, wenn nicht der wichtigste. Also wenn jetzt ein Spieler gesperrt wäre und ich könnte auswählen aus Schweizer Sicht, wäre ich würde sogar eher der Akanji sagen als der Granit, aber ich weiss, es sind beide, also der Granit ist vielleicht der beste Spieler vom Turnier, aber rein vom Stellenwert für das Team, für das System, für die Ausrichtung, sind sie also auf gleicher Höhe für mich.
Granit Xhaka ist vielleicht der beste Spieler dieses Turniers. Fabian Ruch. Hä? Wer hätte das gedacht? Das ist ja... Jetzt kippt... Die Stimme kippt komplett jetzt.
Ja, also,
jetzt,
das ist,
wenn du in Italien draussen bist, bist du einfach plötzlich Schweizer. So, so läuft es bei euch allen. Bei euch, es läuft genau, genau so läuft. Dreimal durch den Gotthard durchgefahren, Italien-Fan gewesen, jetzt Italien vernichtet, jetzt sind alle Schweiz-Fans.
Also
so
ganz ist das. Langsam. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen Feuer im Podcast. Mein Team mit Herz ist nach wie vor immer noch das gleiche und ist schon immer so gewesen in Europa. Und die spielen heute Abend. Also am Montagabend, das ist Portugal. Ich bin weder Schweiz noch Italien irgendwie Fan. Über die Schweiz schreibe ich seit weiss nicht wie vielen Jahren und ich habe logischerweise Freude, wenn die Schweiz so weit kommt. Ich meine, es ist eine fantastische Leistung. Und der Granit als Fußballspieler, fing mir eine Aussage, die ich ihn als Fußballspieler wirklich kritisiert habe. Es gibt ganz viele Nebenschauplätze beim Granit Xhaka, wo du ja auch nicht alles so cool hast gewonnen, wo wir 100-mal irgendwie auf Würde diskutiert haben. Und wie er auftritt im Moment, wie er spielt, wie er seine Challenge hat mit sich, wie er richtig sympathisch ist, und das ist vielleicht etwas, der Wandel, das hätte ich ihm in dieser schnellen Zeit nicht zugetraut. Er schafft es wirklich allen möglichen Situationen, die unangenehm könnten sein, aus dem Weg zu gehen. Es hat zum Glück jetzt auch kein Serbien-Spiel gegeben, wobei so wie er drauf ist, mit diesen Vibes würde er auch das souverän managen, habe ich das Gefühl. Er hat, seien wir ehrlich, er hat ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube, der Fagioli nach einer vierten Stunde könnte er bei einem strengen Schiedsrichter Gelb bekommen. Es wäre eine strenge Gelb gewesen, wäre extrem bitter gewesen, wenn er nicht gesperrt wäre gegen England. Aber ja, meine Aussage stimmt, Tobi. Er ist vielleicht der beste Spieler an dieser EM, aber ich glaube, er kann sogar noch mehr. Ich glaube, er kann sogar noch offensiv. Ja, er ist noch nicht an seiner Leistungsgrenze angekommen. Und die Entwicklung, du kannst jetzt schon sagen, du hast es immer gedacht, du gewusst, du Granit, bla bla bla, Fanboy. Dass er so unglaublich stark spielt, hast du vor einem Jahr auch nicht für möglich gehalten.
Einverstanden. Aber ich tun gern dich daran erinnern, du und der Sascha Rufer hätten den Mikata sehr gern das Krempenbändchen weggenommen. Und ist jetzt aber an EM 2024 vermutlich der dominanteste Captain und Anführer auch vom ganzen Turnier.
Ich verstehe.
Macht einen unglaublichen Job. Wirklich eben, wenn du ja siehst, das mit dem Vargas, oder wie der erzählt, der Granit hat ihm zwei Minuten vorher in der Halbzeit noch gesagt, du schiessest jetzt ein Goal. Und dann die Situation kurz nach dem Wiederabpfiff, wo ist der Rieder, glaub ich, frei? Wo der Granit schon das Gefühl hat, der Vargas sei in einer super Schussposition, tue aber wieder am Rieder passen, querlegen, und er hinten ruft, schiess jetzt, und er schiess sein Goal. Du hast wirklich das Gefühl, er ist ein absoluter Chef auf dem Platz in dieser Mannschaft. Ich weiss nicht einmal, wie weit seine Chefrolle geht. Ich habe es vorher schon gesagt, die Nazi spielt sehr mit Bayer Leverkusen. Der Einfluss vom Granit ist brutal. Aber ich gebe dir recht, ohne Granit und Manu Akanji in der Startelf wird es dann schon schwierig. Aber auch da wieder kann es ja jetzt etwas zusammenwachsen und dann erst jetzt recht Mentalität, wenn dann vielleicht der Granit im Halbfinale gespielt wäre oder was auch immer, oder da Akanji eine Notbremse muss machen in der 110. Minute gegen England. Mal schauen.
Okay. Weißt du, es ist natürlich jetzt die Argumentationslinie, die du letzte Woche gehabt hast, das mit dem Sascha Rufer. Dann, vor anderthalb Jahren, haben wir aus dem Moment raus so geredet. Und das hört sich heute natürlich brutal schief an und falsch. Ich will jetzt nichts behaupten und so, aber ich glaube, dann ist es vielleicht gleich nicht ganz falsch, die Meinung. Aber da hätte man kontrovers darüber diskutieren können. Unbestritten ist irgendetwas passiert zwischen Murat Yakin und dem Granit Xhaka. Ich kann jetzt noch so sagen, wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt, aber im letzten Herbst war das Verhältnis unter Null gewesen. Sehr, sehr schwierig gewesen. Und die haben mehrmals zusammen geredet. Vielleicht hast du noch ein bisschen mehr Insights. Haben sich zusammengerauft. Haben wir schon letzte Woche gesagt, sie brauchen einander. Ich werde aber noch etwas anderes sagen. Ich habe etwas nachgeschaut. Der Sommer, die drei Verteidiger, Rodriguez, Akanji, Schär, Freuler und Xhaka. Sie haben, sage ich mal, so ein bisschen, sie sechs Spiele, ist mehr als acht, aber die halten das Team zusammen. Die haben zusammen 561 Länderspiele und sind in mindestens 50 Spielen zusammen auf dem Rasen gestanden. Also das heisst, ja, die kennen sich in- und auswendig. Embolo Widmer gehören auch noch zu dem Härtenkern, sind jetzt vielleicht in diesem Match weniger wichtig oder sogar gesperrt gewesen. Aber was ich sagen ist etwas ganz anderes. Auf Basis von dem ist auffällig, egal welcher Spieler das reinkommt, ein Dua, wo ja, ich weiss doch auch nicht, niemand erwartet hätte der EM, ein Epischer spielt links im Mittelfeld, ein Doi rechts, der Rieder kommt rein, der schlechte Saison hat. du fühlst dich in dieser Mannschaft wohl aufgehoben, kannst sofort performen. Und das zeigt, wie gut das die Achse ist, oder? Das ist extrem entscheidend. Es spielt wie keine Rolle, also der Tobias Wedermann würde jetzt auch nicht verheben links, aber du weißt, was ich meine. Es spielt fast wie keine Rolle, wer zu diesen Spielern kommt. Die sind so selbstbewusst, so eingespielt und so zusammengewachsen. Und das finde ich schon sehr einen sehr wichtigen Faktor. Jetzt so, gerade wenn du die Engländer anschaust, die nicht so homogen wirken, sagen wir es mal so.
Absolut. Wobei ich glaube, jetzt bei England nicht das Problem ist, dass die mangelnde Teamchemie haben.
Nein, ich glaube, nein.
Trotz grosser Rivalität in den Clubs sind die ja auch vor 3 Jahren, oder in den letzten 3 Jahren seit der EM 2021 Finale im eigenen Land, Katar, Halbfinale, also da ist ja schon auch etwas zusammengewachsen, finde ich.
Mhm. Was bei den Schweizer noch etwas gerne sagen? Also ja, der Rieder übrigens...
Was ist die Aufstellung am Wochenende?
Die lese ich 20minuten.ch am 4:02 am Samstag, oder? Wer ist echt im Maulwurf? Vielleicht hast du lustige Rückmeldungen auf die Geschichte, die wir diskutiert haben.
Wegen Maulwurf?
Bekommst du auch eine Pizza zugeschickt, 4 Stunden vor dem Match, mit der Aufstellung drin, so zusammengerollt.
Nein, ich habe aber wieder eine Pizza gehabt, natürlich, nach dem Italien-Spiel. Aber,
Pizza Hawaii, ja, oder was hast du bekommen? Pizza was?
Pizza-Qualität in Deutschland ist ein bisschen schwierig. Ist immer Margarita.
Ja, ah, gut, das ist richtig so. Pizza muss Margarita sein, wie du aus Italien kennst.
Ja, ja.
Italienische Kollegen von mir sagen mir, alles andere sei ein Verbrechen. Da Zeug drauf schmieren auf eine Pizza, das geht gar nicht. Es muss eine Margarita sein und ja. Finde ich noch cool einstellen.
Normalerweise sagen das auch, also das sind wie die, die zweimal in Thailand waren in ihrem Leben und das Gefühl haben, wo sie authentisch essen da in der Schweiz und so. Aber, ja. Da kommen wir wieder zu dem Thema. Ich komme gerade in den Puls über. Was traust du der Schweizer Nazi zu? Und wirklich, die Aufstellung nimmt mich schon schnell Wunder. Ich habe das Gefühl, sie werden das erste Mal genau so spielen wie jetzt gegen Italien. Ich glaube nicht, dass der Wittmann zurückkommt in die Stabformation.
Warum?
Ich habe einfach das Gefühl, oder es haben dann viele gesagt, ja, der Dänen da ist gar nicht mehr so offensichtlich gut gewesen, der Offensive, aber ist ja klar, es war jetzt ein Rechtsverteidiger gewesen. Ab dem Moment, wo er dort aber geswitcht hat, mal auf die linke Seite, ist dann gerade 1-0 gefallen. Ich finde, wirklich, ich habe den Silvan Wittmann leider wirklich nicht so gut gesehen in den ersten 3 Spielen. Und ich glaube, das Momentum von dieser Startelf, wie krass die Italien auseinandergenommen haben, ich glaube, jetzt ist eigentlich der Moment für Never Change a Winning Team, weil ich finde es wirklich auch mit denen da, wo dann der Verteidiger kann auch zurückhalten, weil er so offensiv ist, weil er so schnell ist. Und der Rieder und der Freudler, die dann auch für ihn können, gehen helfen hinten dran. Ich finde, das hat sensationell funktioniert und ich glaube, eigentlich gibt es keinen Grund, da etwas zu wechseln, auch wenn es mir ein bisschen leid tut für den Silvan Wittmann, aber ich würde es genau so lassen.
Ja, das ist eine gute Überlegung. Vor allem, eben die 2 Punkte, hast du gesagt, der Wittmann spielt jetzt nicht eine brillante EM, ist jetzt nicht in Topform. Und vielleicht, wenn du Wittmann reinnimmst, hast du jetzt wieder so ein bisschen den allgemeinen Eindruck halt, ein bisschen mehr Stabilität auf dem Papier. Hast du das Gefühl, wenn der Wittmann rechts spielt und nicht den Doi, oder den Doi kann eins vorrutschen. Aber der Rieder nimmt den Glaube nicht raus. Er spielt so intelligent und so, bewegt sich so clever in den Zwischenräumen und ist ballsicher. Es ist noch, eben, es kommt nicht darauf an, wie der Matchplan wird sein. Und sie haben jetzt wirklich jedes Mal etwas Cooles rausgeschafft. Wo ist jetzt gegen die Engländer auch auf Ballbesitz oder viel Dominanz oder ziehst du dich ein bisschen zurück? Der Wittmann ist schon stabil dort rechts. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich würde es machen wie du, ich würde die gleiche Mannschaft bringen, aber vielleicht muss man dann gleich sagen, oder ich weiss aus dem Umfeld vom Trainerstab und so oder auch von Murat Yakin, der Respekt vor England ist schon viel grösser als vor Italien. Das heisst nicht, dass sie vor Italien keinen Respekt hatten, aber eben die hohe individuelle Qualität, die da gleich kommt und vielleicht spielen sie ein bisschen vorsichtig. Es wäre irgendwie schade, wo es so ein Jahrhundertspiel ist, nennen wir es jetzt mal so, aber vielleicht kann das schlussendlich der Ausschlag geben, dass der vielleicht der Wittmann gleich zurückkommt. Aber das ist nur mal so ein Gedanke. Es geht ja, wie findest du es eigentlich, dass es so lange geht? Ich finde eine Woche, lang, Pause, ein Turnier, das hat es noch selten gegeben, ganze Woche.
Mal, wir haben doch 8 Tage sogar gewartet zwischen, das war das letzte Gruppenspiel gegen die Türkei und nachher Frankreich, haben wir 8 Tage gewartet.
Sicher, ja, ich finde es einfach, jetzt Portugiesen und Franzosen haben nur 4 Tage, also statt 7. Aber ja, es ist so, wie es ist. Es geht mir nicht mehr darum, ob es, ist nicht wertend gemeint, ich finde es einfach recht lang. Ich hoffe mir eigentlich vom Embolo recht viel, wenn ich diesen Punkt noch schnell kann ansprechen kann. Ja, er ist ja bis jetzt noch nicht extremer Faktor gewesen. Das heisst nicht, dass er schlechter gespielt, aber er kann mehr und er wird wichtig sein mit seinem Körper, mit seiner Wucht gegen die englischen, auch sehr körperlichen und robusten Verteidiger, für dort Löcher aufzutun, wo die anderen, wo ein Vargas und ein Rieder und ein Doi reinstechen können. Und ich glaube auch, ich erwarte vom Granit ein bisschen mehr. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Offensiv. Ich glaube, der Granit kann dort den Engländern wehtun. Oder auch der Freuler hat jetzt schon mehrere so Goal geschossen, wo er wirklich den Moment schmeckt. Du musst mal den Laufweg anschauen, wie er dort reinsticht.
Ja, super. Klar,
super, sensationell. Und das Gespür hat er. Und das werden entscheidende Aktionen und Momente sein, dass Granit und der Freuler dort in die Räume reingehen. Ein 16er Ecke, und dann muss der Pass kommen. Und das kann der Embolo natürlich auftun, die Löcher. Und Shaqiri ist überhaupt kein Thema. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. 3x90 Minuten auf der Bank. Stimmt, oder? 3x90 Minuten auf der Bank. In den 2 grossen Spielen auf der Bank. Und wenn das vor der EM, haben wir alle seitenweise geschrieben, ja, Shaqiri, grosses Problem, es wird Unruhe geben. Ja, es gibt keine Unruhe.
Nur wegen dem Schottland-Spiel.
Ja.
Das ist wirklich eine sehr gute Entscheidung gewesen. Der Scheck dort zu spielen lassen, das Traumgoal schiessen. Und der wird doch selber insgeheim auch wissen. Oder viele sagen, ja, jetzt hat er schon wieder nicht gespielt und bringen doch und so. Aber wenn du halt 2-0 führst gegen Italien und wirklich aufs Resultat schaust, dann kannst du eigentlich den Scheck nicht bringen. Oder? Du kannst ihn bringen, wenn du hinein liest. Und wenn du vorne liegst und es darum geht, ein Resultat über die Ziellinie zu bringen, dann bringst du vielleicht wirklich eher einen anderen Spieler. Also, aber was ich dann auch bemerkenswert finde, es gibt dann auch solche, die haben noch gar keine Minute gespielt. Noch von Adon Yashari, Cesiger, Nico Elvedi.
Zakaria. Oder? Zakaria noch nicht.
Ja, der ist auch verletzt.
Was hörst du aus dem Umfeld Shaqiri? Weißt du, klar, es gibt überhaupt keinen Grund, er ist ja clever genug, dass er jetzt motzt oder so, aber ganz, ganz geil kann er das ja gleich nicht finden, oder?
Nein, hey, aber also man hört wirklich auch nicht wahnsinnig viel Schlechtes. Es ist jetzt halt, ich glaube, er hat seine Rolle sehr gut angenommen. Ich glaube wirklich, dass das Schottland-Spiel hat ihm mega gut da, dass er dort hat können, sein Spiel gehabt, wo er kann glänzen. Und zum den Fiat Panda von den Fußballjournalisten zitieren, am Schluss, Sheldon Shaqiri, entscheidende Situation, entscheidende Schuss, irgendwo ins Kreuz rauf. Vielleicht hebt er sich dann fürs Finale auf.
Ja, der Fiat Panda hat ein paar Aussagen gemacht, die sich aus richtig ausgestellt haben. Übrigens auch vor einer Woche. Aber eben, ist schon klar, wenn man so laut ist und so provokativ, dann muss man dann auch damit rechnen, dass man auf die Schnur geht und voilà. Schmerzhaft, aber ist alles okay. Übrigens ist ein bisschen das Gefühl, ja, wo auch ganz, ganz viele Schweizer Journalisten, unter anderem auch der Ferrari in diesem Podcast hier in 73 Folgen, muss sich schon ein bisschen entschuldigen, mindestens innerlich bei Murat Yakin, oder? Also wir, ist cool, deine Einstellung ist cool. Ich glaube, ich schaue das jetzt differenzierter an. Ich habe im Ohr, was du mir da 73 Folgen lang erzählt hast. Und ich weiss auch, was ich geschrieben habe und was andere grosse Zeitungen geschrieben haben. Im Moment den möglicherweise berechtigt, letzten Herbst und so weiter. Aber er ist schon wie Phönix aus der Asche. Ja, er hat sich schon frei gespielt und ist jetzt, ich finde, er macht es jetzt so gut. Logisch gespürt, vermutlich genug Dauung und ich will nicht wissen, was er seinen engsten Freunden schreibt, wie er es gewissen Leuten gezeigt hat. Das ist ja menschlich. Das ist absolut menschlich, dass man genug Dauung hat. Aber er geht souverän damit um, ist im Moment und eigentlich muss ich es noch gönnen, muss ich ehrlich sagen. Obwohl wir alle Medien ein bisschen flach sind rausgekommen, logischerweise. Wo wir ja nicht daran geglaubt haben, letzten November, dass das gut kommt. Er macht das gut. Auch das macht er gut.
Aber was macht er denn genau gut?
Dass er nicht jetzt, er könnte ja jetzt, ich meine, er hat es ja nicht vergessen. Er ist ja nicht, er lebt auf dem Planet hier und hat ja die Schlagzeilen gelesen mit Murat Yakin kann es keine Zukunft geben. Es ist Zeit, dass der SFV sich einen Trainerwechsel überlegt. Ich bin es gerne nachgelesen. Es hat nahezu jede Schweizer Zeitung, logischerweise, im Eindruck vom November, das Gefühl gehabt, Game Over. Übrigens auch, und Vorgesetzte von ihm haben intern das Gefühl gehabt, seit Game Over. Wir, ich sage dir, 73 Podcast-Folgen lang, du bist jetzt auch nicht der allergrößte Fan, davon war, dass er können bleiben. Und das meine ich, wie er es jetzt handelt, wie er jetzt nicht unbedingt, ja, so, alle, ich habe es euch auch nicht gezeigt, Auftritt, sondern fokussiert bei sich ist. Viel Finger schon noch cool, darf man mal sagen.
Ja, er ist sehr nachtragend. Also, er redet ja nur mit denen, er redet ja bis jetzt nur mit denen Journalisten, wo er sich, quote, wohlfühlt.
Also, wie meinst
du? Wie viel Mal ist er jetzt zu uns? Gut, du bist halt immer am Umreisen, aber wie viel Mal ist er jetzt da in Stuttgart an einem nicht Spieltags Pressekonferenz zu uns kommt.
Gut, das sind die anderen Trainer auch nicht, oder? Das ist jetzt Medienzeug. Also, die anderen Trainer, die treten vor dem Spiel auf, nach dem Spiel. Das
ist, ja, aber er ist nach Pressekonferenz. Dem auf dem Herbst.
Ja, er ist persönlich, aber das darf er auch sein, Tobi. Ich finde, das darf er auch sein, das ist menschlich. Und er liest auch hier, es hat ein, zwei Artikel, auch ein bisschen kritischer gewesen, die sind ihm schon aufgefallen, auch der EM, das weiss ich, aber das ist doch auch normal. Sorry, das ist absolut normal. Du hast auch Reaktionen, jetzt auf tausendmal kleinerem Rahmen hier im Podcast. Und du findest, wenn du jetzt mir hat einer gestern geschrieben, nicht Druck greifen, für meine Performance im letzten Podcast. Muss ich sagen, fair enough. Aber, natürlich, beleidigend und so. Dem schreibe ich jetzt auch nicht unbedingt gleich motiviert zurück, wie einem, wo man sagt, hey, du bist im Fall ein Riesenfußball-Experte. Das ist ja menschlich. Das ist ja absolut normal. Gleichwohl finde ich, gibst mir da nicht recht, Obi. Er könnte mehr jetzt raushängen, hey, ich bin hier im Fall der King. Ich bin der King und dir, ich habe es allen gezeigt und das macht er nicht.
Aber ist er ja nicht.
Ja, doch. Ist er. Aber wieso nicht?
Steht er auf dem Platz?
Ja, aber das ist jetzt einfach. Also wir machen den letzten Herbst, machen wir ihn kaputt gefühlt. Das ist der Ausdruck, übrigens kaputt machen. Hat mich sehr lustig gedacht über die Italiener. Also darf man nicht, aber schlussendlich ist Fußball auch ein personifiziertes Geschäft, überall im Leben. Man tut es auf Personen projizieren und er ist der Baumeister von dem. Und er hat, sorry, aber er hat wirklich ein paar Entscheidungen getroffen, die sehr diskutabel waren, wo wir kritisiert haben. Und jetzt hat er Entscheidungen getroffen, ob allein oder mit dem Contini oder mit dem Scouting-Team oder wie so immer entstanden ist. Er ist der Chef, er ist verantwortlich. So wie du Chef von deiner Abteilung bist und schlussendlich verantwortlich bist für dein Team, ist er verantwortlich für die Aufstellung, verantwortlich wer spielt wo, und es hat können schief gehen, dann und auch ins Mittelfeld zurück sein, Dreierkette und so weiter. Sorry, den Kredit hat er verdient und da kannst du jetzt nicht sagen, er spielt nicht selber. Also, dann müssen wir nie mehr über einen Trainer diskutieren.
Ich finde wirklich, vielleicht bin ich da wirklich sehr kritisch, aber ich finde jetzt wirklich viele Sachen, die man vielleicht auseinandergenommen und diskutiert haben im Herbst, haben sich verändert, aber für mich, ja, du sagst, am Schluss trägt er Verantwortung, da ist natürlich ein Punkt. Es ist immer ein Zusammenspiel mit Co-Trainer und Spieler und so, oder Analysten, du hast auch einen Punkt. Ja, aber auf die andere Seite.
Das Satz hat spannend gehört, aber für mich, und er ist abbremsend, das hast du da sagen, aber für mich sind die Spieler entscheidend. Ist das der Gedanke gewesen dort?
Für mich wirkt es einfach, die Schräubli, die da an denen, die gedreht worden sind in den letzten Monaten, hat ja auf den ersten Blick für mich jetzt nicht wahnsinnig viel mit dem Murat Yakin zu tun.
Ja, also jetzt hat man Punkte in diesem Podcast, wo wir genau gleich, nicht gleicher Meinung sind wie letzte Woche. Weil das grösste Problem von diesem Team ist schon das Verhältnis gewesen, Yakin Granit, finde ich. Und mir ist schon klar, dass du da im Team Granit bist gewesen. Immer, und
ja, schon okay, zu Recht. Aber ja. Schau jetzt mal, wie es rausgekommen ist. Er lässt 100% auf den Granit, er involviert ihn zu 100%, er gibt ihm alles, was er je hat wollen, und schau, was es sind. Das ist wirklich vorhersehbar gewesen.
Ja, aber weißt, man sollte nie mit dem Gnade vom Alter spielen. Ich bin ein bisschen älter. Ich hatte Murat Yakin länger können verfolgen als du. Aber es ist doch genau so, dass er immer auf seiner Trainerstation, er ist übrigens auch gar nicht ein einfacher Spieler gewesen. Er hat schon mit 20 Interviews gegen Christian Gross, damals die Trainerlegende, wo er weit über seine Kompetenzen rausgeschossen hat. Also er ist ein kleiner Granit gewesen als Spieler. Er hat als Trainer später immer wieder gut geschafft und nach einem Jahr Lampen bekommen, ob es in Basel in Luzern ist, hat sich mit grossen Spielern angelegt. Es ist immer das gleiche Muster gewesen. Das haben wir auch diskutiert und das ist jetzt bei der Nationalmannschaft so gewesen, mit dem Granit. Und dass er jetzt über einen Schatten springt, und er ist nicht ein 15-Jähriger, er ist ein reifer Mann mit vielen Erfahrungen, dass er da über seinen Schatten springt, dass er das zulässt, dass er sich quasi einlädt auf den Granit und dem Granit so viel Macht gibt, dass der Granit, es gibt ja Leute, die sagen, der Granit macht Auswechslung, das ist natürlich zu weit hergeholt. Ey, so, Tobi, für das hat er einen Kredit verdient, dass er sich wie neu erfindet, dass er die Software neu aufsetzt bei sich und bereit ist zu diesem Schritt. Klar, alles andere wäre dumm gewesen, da hast du auch recht. Aber er hat es gemacht und das ist der entscheidende Schritt, dass es besser ist gekommen. Natürlich shooten sie 26 Spiele und 11 auf dem Feld und es sind 70 Leute in Delegation. Aber das ist der entscheidende Punkt gewesen. Das hat er gemacht, Tobi. Also für das fing ich, hat er schon Respekt verdient.
Also ich sage dir jetzt eins, Febu, du hast recht.
Wie gesagt, ist dir einfach zu blöd, etwas zu sagen, oder was?
Aber so Schlagzeilen wie jetzt ist er schon der beste Nazi-Trainer aller Zeiten und so, da habe ich dann wieder ein bisschen Mühe. Aber
ihr werdet es
sehen. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass da eigentlich nach der EM Schluss ist. Aber ein kleiner, ich muss ein bisschen aufpassen, also wie sie jetzt sagen. Ich habe ein Gespräch gehabt mit jemandem vom Schweizerischen Fußballverband, wo mir gesagt, es ist um irgendetwas gegangen, und hat mir gesagt, der Muri hier geht es vor, denn das vor der Nations League anzusprechen.
Was ansprechen?
Geh doch einfach auf den Satz hin. Die Person hat mir gesagt, der Muri will das dann vor der Nations League ansprechen. Das heisst,
Ja, schon bestanden. Ja, das heisst, er geht nicht aus Saudi-Arabien für 10 Millionen in 2 Jahren, sondern bleibt Nationaltrainer.
Ja, offenbar.
Ja, kommt darauf an, wer die Person ist, ob sie einflussreich ist und das kann beurteilen oder nicht, aber ja. Würdest du da bleiben aus Murat Yakin? Jetzt unabhängig davon, ob du Europameister wirst oder im Viertelfinale, er ist so oder so Sieger von dieser EM. Würdest du da bleiben?
Nein.
Warum nicht?
Ja, eben, ich glaube, das hat ihn recht, ich weiß nicht, bewegt, getroffen, irritiert, was er da im letzten Herbst mit uns medial erlebt hat. Es ist schon auch ein grosser Fokus, der auf ihn ist, in dieser Rolle als Nationaltrainer. Und ja, wie du auch richtig sagst. Also, ich meine, der wird so oder so, ist das jetzt schon eine erfolgreiche EM. Oder? Wir haben Italien gewonnen gespielt, wir sind im Viertelfinale. Ab jetzt gibt's keine Enttäuschung mehr, oder? Klar, wenn man jetzt 7-1 verliert gegen England, weil, weiss ich, wieder irgendwelche Leute auf der Rechtsverteidigungsposition spielen oder so. Aber grundsätzlich ist das ja jetzt wirklich schon Top-Leistung. Die ganze Welt tritt über die Schweiz. Außer Copa America, wo da in Südamerika noch etwas gespielt wird. Und darum, ich glaube, dass eben der Vertrag läuft gerade aus. Da wird sicher jetzt sehr, sehr gute Angebote geben für ihn, weil er auch die taktische Unberechenbarkeit, eben weil er die Verantwortung hat für dich als Trainer. Ich kann mir gut vorstellen, dass der da eigentlich nachher nicht mehr Trainer ist und der Giorgio Contini das einfach übernimmt.
Ich habe einfach das Gefühl, der Murat Yakin ist als Nationaltrainer genau am richtigen Ort. Ich weiss nicht, ob er das überhaupt will, der alle 3 Tage-Match als Clubtrainer, ob er das überhaupt noch nötig hat. Klar, wenn es ein unglaubliches finanzielles Angebot kommt aus Saudi-Arabien, verstehe ich jeden, der das annimmt. Die Diskussion haben wir schon lange nicht geführt, übrigens. Es ist moralisch ja, es ist nicht eine moralische Frage, es ist schlussendlich einfach menschlich, wenn du das würdest annehmen. Und es ist jetzt brutal weit weg, aber du hast Nations League erwähnt, aber ja, wir haben das gestern diskutiert unter ein paar Journalisten. Es ist ja dann schon noch interessant, oder? Jetzt, egal, das ist jetzt ein Halleluja, egal, in die Sommerferien treffen sich wieder sehr so stark, Nations League interessiert kein Mensch, also kein Spieler. Dann kommen wir da Serbien, Dänemark, wer ist das? Ich weiss doch auch nicht.
Spanien.
Dritter Sommer zurück, oder gibt es ein Goalie-Duell, oder Kobo wird wahrscheinlich nicht einfach wieder auf die Schnur hocken und nichts wollen sagen, auch wenn der Sommer jetzt der EM-Held wird, macht er weiter. Ja, da kommen dann schon ein paar Diskussionen drauf, wo dann noch spannend sind. Und dann noch neue Trainer unter Umständen. Aber es ist jetzt wirklich sehr weit weg. Ich werde die Klammer gleich wieder zutun. Aber es ist mir gerade in Sinn gegangen, was du vorhin erwähnt hast, Nations League, das ist ja wirklich weit weg. Aber es wird weitergehen. Dann kommt die WM-Quali nächstes Jahr und die WM in den USA, ein Riesenturnier natürlich. Also es ist eigentlich noch spannend, Nationaltrainer zu bleiben für einen Jakin. Aber der SV kann ihm natürlich niemals so viel Geld geben oder bieten, wie er wahrscheinlich würde bekommen. Und es gibt ja offenbar, ich weiß nicht, was du gehört hast, gibt es die Interessenten aus dem arabischen Raum, oder?
Das habe ich gestern gehört. 4 Millionen Jahresgehalt.
Ja, mindestens, glaube ich. Aber ja, ja.
Ja, arabischer Raum musst du halt definieren, oder? Wenn es in Dubai ist oder Abu Dhabi, würde ich das schon noch machen. Bei Saudi-Arabien, wenn du jetzt wieder hörst, der Rakitic wechsle vielleicht oder würde gerne zu Hajduk Split wechseln auf Kroatien, dass auch er nach einem halben Jahr schon wieder die Schnauze voll hat von Saudi-Arabien oder sein familiären Umfeld oder wie denn das auch immer ist. Also es ist schon irgendwie so viel Geld, wie die dort verdienen, so Spass macht es den Leuten, glaube ich, schon nicht, die da wechseln.
Nein, logisch. Du kannst. Es geht nur um das Geld, ist ja keine Diskussion. Aber weißt du, so zwei Jahre reit die Welle. Das, was du hättest sollen, mehr machen in diesem Podcast, reit die Welle aus Murat Yakin. Und wenn du willst, finanziell, vielleicht ist er unabhängig, dass sie. Ich finde das noch spannend. Weißt, wenn wir schon über das reden, es gibt ja jetzt so Spieler, die sich da ins Blickfeld spielen. Also, jeder hat mir eine Meinung nach Top-Transfer gemacht mit Stuttgart, Leihweise. Aber gerade Vargas hat ja klar gemacht, dass er wechseln will. Rodriguez hat, glaube ich, auch noch keinen Club. Kannst mich korrigieren. Ja, ich finde das noch, das ist ja immer so ein Turnier, aber noch so schwierig, wo die Spieler haben ja das Handy und haben ja Kontakt zu ihren Beratern und da prasseln Sachen auf sie ein. Mit dem umzugehen, jetzt mit dem, ja, das ist eigentlich fast die grösste Challenge jetzt in dieser ganzen Woche. Fokus behalten, Boden bleiben, nach dem Spiel vom Jahr kommt das nächste Spiel vom Jahr. Ja, das sind alles so Punkte, mentale Aspekte, wo wir manchmal fast ein bisschen zu wenig überlegen. Ich meine, das sind alles schlussendlich Menschen. Was passiert jetzt in dieser Woche? Und da hat mir der Granit hat mir wirklich einen super Eindruck, wie er mit dem umgeht. Wie er vielleicht auch mal einen Spieler zur Seite nimmt, könnte ich mir vorstellen. Und wie die als Team funktionieren, das ist schon beeindruckend.
Was ihn ja wirklich auch sehr sympathisch gemacht hat gestern, finde ich, wie begeistert er war über die Kebab nach dem Spiel. Also der Breel Imbolo hat offenbar einen Kebab-Stand organisiert im Mannschaftshotel in Berlin. Und der Granit hat ihn da wirklich so erzählt, als wäre das eine von seinen grössten Leidenschaft oder eigentlich eines von seinen grössten Leid gewesen in den letzten 30 Tagen, dass er kein Kebab mehr können essen aufgrund von der strengen Ernährungsvorschriften in der Schweiz, die ja mittlerweile gelten. Und der hat sich da gerade zwei Kebabs reingepfiffen nach dem Italien-Spiel.
Ja, das vergisst man manchmal. Das sind ja ganz normale junge Männer, die auch gerne Kebab haben. Aber kannst du mir die Connection von Breel Embolo zu Berliner Kebab-Buden erklären? Er kennt einfach jede Stadt einen Kebab-Händler, oder weißt du das?
Vielleicht auch Uhrenhändler, irgendetwas, weiß ich nicht.
Was jetzt, wir sind ja so gut vorbereitet, du sprechen uns ab, ich weiss gar nicht, nehmen wir vor einem England-Spiel noch einen auf, einen Podcast, du redest ein bisschen über England, du hast jetzt sehr lange hier, oder wie ist unser Plan?
Kann man schon.
Kurzer, also ich weiß es auch nicht. Sonst, jetzt sind wir schon eine Stunde dran und wir haben noch gar nicht über England geredet. Da gibt es schon sehr viel zu erzählen. Vielleicht können wir ja am Donnerstag, weiss auch nicht.
Du hast mir ja auch noch den ein oder anderen Gast versprochen da während der EM. Du als Gastverantwortlicher. Kommt denn jetzt der Muri?
Das Das können wir auch unter vier Augen besprechen. Vielleicht mit einem Gast. Meinst du, am Donnerstag mit einem Gast? Du schaffst ja seit zwei Jahren im Granit. Und du bist immer so lieb gewesen zu ihm und hast immer geschaut, dass er, ja, hast Interviews, glaube ich, zurückgehalten sogar und hast die immer alle Regeln gehalten. Ehrlich, hast du den Granit verdient? Ich weiß nicht, ob ich ihn verdient habe, sonst machst du es allein einfach.
Ich glaube, das ist alles schon wieder vergessen. Aber ja, nur. So ist das Leben.
Also. Wie ein Jahr hat mich unendlich aufgeregt bei Deutschland Dänemark. Sorry, den muss ich loswerden. Ich weiss auch, das ist vielleicht langweilig für viele Leute, aber das ist genau, das ist doch, also wenn ich Dänemark wäre, würde ich ja total im Roten drehen. Also so, das Goal, niemand hat gemotzt, das ist einfach das Goal. Und dann ist der irgendwie, du hast es ja gesehen, Standbild. Das ist einfach, damit ich das auch wieder mal gesagt habe.
Ja, aber Offside ist halt Offside. Ich verstehe den Frust von den Dänen, ich verstehe deine Kritik, aber am Schluss, also das ist wirklich eine Regel, wo kein Interpretationsspielraum lässt.
Im Zweifel für den Angreifer bin ich aufgewachsen. So habe ich gelernt, shooten, aber zwar nie Angreifer gewesen, aber der setzt halt die verdammte Linie 30, 20 cm hinten und gibt wirklich Spielraum, aber das ist klar, der ist nicht dort, nicht die Linie, aber nein.
Und wenn er nachher mit der Fußspitze über der 10 cm Linie drüber ist?
Na, der ist wenigstens nicht so absurd. Also, ja, irgendwo musst du eine Linie machen, wenn du da vier Jahre hast. Das ist mir auch klar. Da gibt's die Diskussion. Aber so ist es wirklich lächerlich. Es ist wirklich, ja, das ist doch einfach bitter. Also, das ist, ja. Gut, haben wir drüber geredet.
Halbfinal Schweiz-Österreich. In Dortmund.
Ja, das ist nicht. Ich glaube, Holland kommt in Halbfinal. Aber ich habe mich als grosser Prognostiker hervorgetan vor einer Woche drum. Ja. Ja, die Engländer jubeln natürlich auch mit Slowakei, Schweiz, Österreich auf dem Weg ins Finale. Also weißt du, es ist eben mal auch hier Perspektivenwechsel und so. Ja.
Möchtest du eigentlich noch Tickets kaufen von mir? Ich habe noch.
Für Schweiz-England?
Nein, Schweiz-England nicht. Übrigens, hört mal auf, bitte alle schreiben, ob ich Tickets habe für Schweiz-England. Ich habe wirklich keine.
Ja, Schweiz-Slowakei wäre einfacher zu organisieren gewesen. Das geht mir auch so. Übrigens, schade, das Spiel in Düsseldorf. Wäre jetzt, stell dir vor, in Dortmund oder in München. Aber ja.
Einfach, also ich bin ja Spanien geschaut im Düsseldorfer Stadion. Ich finde das absolut solide. Also das ist, hast du jetzt auch gerade mit diesen Unwettern, die da irgendwie aus dem Nichts auftauchen und können und für Regen sorgen, da könnte man wenigstens das Dach zu machen. Es ist einfach noch eine gute Arena. Ich glaube, das könnte noch cool werden.
Ich habe übrigens noch so ein bisschen Feedback über dich ab und zu bekommen, aber viele haben ja das Gefühl, wir tun alles absprechen.
Sympathisch, kompetent.
Ich tue absichtlich irgendwelche provokativen Thesen vertreten, das macht es jetzt eher schlechter und nicht besser, dass es nicht so ist, glaube ich, für mich. Aber wir tun wirklich nichts absprechen, das wäre absurd. Nein, aber du hast da eine gute Entwicklung gemacht, fast wie das Nationalteam, du bist also wirklich jetzt, eben besser als ich zum Teil, haben wir auch Kollegen gesehen, gut, das sind natürlich auch Schweiz-Fans, aber ja, das Kompliment darfst du auch mal weiterleiten. Und was ja aber auch spannend ist, ich weiss nicht, ob man das darf sagen, du wechselst ja den Job, und wirst Blick-Fußballchef ab 1. September. Denkst du jetzt manchmal an das, wie beurteilst du jetzt die Arbeit von den Kollegen, also von den zukünftigen Kollegen? Ist das ein Thema? Ist das spannend? Kannst du darüber etwas sagen oder ist das zu persönlich?
Ich weiss nicht, ob das jemand interessiert, aber es ist ja logischerweise so, dass ich die als zwischen 20 Minuten und Blick gibt's ja doch ein Konkurrenzdenken. In der Online-Berichterstattung, Schnelligkeit und so weiter. Und dass man da die Konkurrenz allgemein intensiv verfolgt und schaut, was die machen und ja, ist ja klar, ist ja vorher schon so gewesen, bevor ich mich entschieden habe, den Arbeitgeber zu wechseln. Und das weißt du ja auch, das sind wirklich auch einfach richtig gute Jungs. Ich verbringe mit ein paar von denen sehr viel Zeit in der Freizeit und das Nachtessen schon, auch wirklich bevor die Entscheidung gefallen ist, schon vor 3 Jahren, eben Konkurrenten auf dem Feld, neben dem Platz sind wir gute Freunde und ja, Also, ich sehe dich ja viel mehr als du zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wo du bist aktuell. In welcher Stadt? Mit wem? Wo? Welches Hotel?
Geht mir gleich bei dir. Bleiben wir doch beim Thema. Ich weiß nicht. Der am meisten Ahnung hat, oder einer, der am meisten Ahnung hat beim Blick, ist ja auch ein grosser Italo-Fan. Du hast ja dort, es kann ja für dich nicht überraschend gewesen sein, meine Meinung, oder? Das werde ich gleich noch festhalten. Das wäre ja so auch ein Folgeaspekt aus. Es gibt ja schon auch Journalisten,
ja, aber auch
vom Blick, genau auch vom Blick, wo wir schon recht geben. Oh, also, weißt du, im Medientross hörst du den einen oder anderen unseren Podcast. Und das haben wir schon.
Ich hätte gern Beruf und Namen. What's your name?
Noch jetzt ein Ecken auf sich. What's your name? Damit nirgends kannst handeln. Nein, es hat auch Kollegen von anderen Zeitungen, die mir in dieser Diskussion recht geben. Logisch, da nicht alle begossene Pudu jetzt, aber.
Das spricht nicht für sie. Das heisst nicht, dass das jetzt deine Meinung gut war, sondern es spricht nicht für sie. Wirklich nicht.
Doch. Aber schau mir Franz aus. Ich glaube, schauen wir, vielleicht wäre cool noch einer über England, vielleicht mit dem Granit, wahrscheinlich nicht. Oder wie siehst du das? Was ist dein Schlusswort?
Ja, frag dich mal in Berlin irgendwo, der Paul Scholes oder so überzieht hat.
Der kann nicht weiter.
Carragher. David Beckham.
Genau. Du hast logischerweise das letzte Wort nach deinem klaren Sieg.
Ja, eben, ich finde, ich habe das ja schon vor ein paar Wochen mal angesprochen. Man sieht den Charakter auch in Sieg und Moment von der Niederlage. Jetzt ist es mal ein Sieg gewesen für mich und ich habe gefunden, ich habe das nicht so unsympathisch ausgeschlachtet, wie du das gemacht hättest. Aber ich wünsche dir weiterhin eine schöne Zeit, wo auch immer du bist, mit dem Fiat Panda und freut mich, dich zu hören vor einem England-Spiel.
Tobi, ich bin Fußball-EM, genau. Es gibt ein Leben außerhalb vom Kosmos. Du bist ein guter Sieger, ich bin ein guter Verlierer. Sind wir uns doch einig, oder? Gute Zeit, bis gleich.
Fabian Rauch, guter Verlierer.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.